Christi bei Pure Vielfalt, dem Podcast der Silberregion Karwendel, einer Welt voller faszinierender Persönlichkeiten, reicher Kultur und atemberaubender Natur. Tauche ein in die kulinarischen Schätze, unberührten Landschaften und die majestätischen Berge der Silberregion Karwendel. Bereit für eine Entdeckungsreise, die alle Sinne berührt? Komm, dann lass uns starten. Herzlich willkommen bei Pure Vielfalt, dem Podcast der Silberregion Karwendel. Und hier ist wieder eure Manuela und das ist eine ganz besondere Folge, denn zum Ende der ersten Staffel unseres Podcasts haben wir für euch die Highlights aus den ersten 26 Folgen rausgesucht und lassen sie heute nochmal mit und für euch Revue passieren. Wir waren ja an so vielen schönen Orten in der Silberregion unterwegs und haben so tolle Menschen getroffen und wahnsinnig viel dabei gelernt über die Silberregion, ihre Besonderheiten, ihre Geschichte und vor allem über die Menschen, die diese Region ausmachen. Freut euch jetzt auf eine ganz besondere Reise durch die Silberregion Karwendel und beginnen wollen wir mit unserem Rückblick mit dem bekannten Modedesigner Markus Spazier. Ich habe ihn für unsere Folge 5 getroffen und mit ihm über die Tradition und Moderne bei Kleidung gesprochen.
Na, Tracht ist ja, war ja ganz früher, war das ja die normale Bekleidung von der Bevölkerung. Also das, man sieht das ja auch zum Beispiel, ich habe eine ganz alte Tracht, Ausschank der Zwei-Ötztaler Tracht, die ist einige hundert Jahre alt und die hat einen irrsinnig dicken Leinenstoff, also wirklich sowas Dickes plissiert und dann die dicken Plissiers nochmal plissiert. Und von der Figur her erinnert es einfach an eine Barockfigur, also auch von den Hüften her. Und damals haben das Bayerinnen auch schon so gemacht, dass sie sich inspirieren haben lassen von der Mode, was gerade der Adel anhat. Mhm. Und haben das halt nachgeahmt mit anderen Trachtenkleidern, also mit anderen Alltagsgewändern.
Also sie wollten es aufpimpen eigentlich?
Genau, man hat dann zum Beispiel auch, man hat sich ein Polster drunter da, damit die Hüfte breit ist, wie halt auch das der Adel macht.
Ja.
Und
Hüte?
Ja, da gehört halt alles dazu. Gell? Ja. Der Unterschied ist halt, dass Tracht sich damals entwickelt hat und sich halt jetzt nicht mehr entwickelt. Mhm. Ich finde den Ursprung spannend, also dass das unsere Kulturgeschichte ist, was ja total schade ist, dass das ja nicht mehr so spürbar ist. Also dass ein Jeanshosen und ein T-Shirt ist quasi die Norm und alles drumherum ist ein bisschen extra. Aber der Ursprung von unserer Kultur wird halt immer mehr zur Verkleidung. Und das ist ja leider das, was mit Tradition passiert, wenn sie sich nicht entwickeln kann. Mhm. Dann wird es irgendwann wie auf einem Mittelaltermarkt, wo man sich als Ritter und Co. verkleidet.
Kostüm, Verkleidung.
Genau, ist halt auch ein Trachtenanzug irgendwann auch nichts anderes mehr, weil keine Entwicklung stattfindet, weil immer die gleichen, du darfst halt die Frisur haben, du solltest keine kurzen Haare haben, allein das Erscheinungsbild ist ja schon vorgegeben, dann hat es diese, es darf keine andere Blume drauf sein, es darf keine andere Farbe drinnen sein, das ist so
ein Raster und eine straffe.
Ja, ich finde es traurig, aber ich verstehe es, dass es ganz viele Menschen Halt gibt. Schubladen die meisten Menschen brauchen Schubladen.
Ja, dass sie sich wohlfühlen und das ist ja gut so. Es gibt Freigeister, es gibt da Menschen, die brauchen so ihre gelernten Muster, dass sie sich wohlfühlen. Es darf immer sowohl als auch beides
leben
sein.
Leben und leben lassen.
Genau.
Zu seiner Heimat hat Markus Spazier eine ganz besondere Beziehung.
Und ich war stolz, dass wir uns da gemeinsam wieder getroffen haben, weil die Sehnsucht nach dir ist ja auch groß immer, dass du so weit weg bist von uns. Aber das war schon ein besonderer Moment. Und der Titel In Schwarz daheim, in der Welt zu Gast, den hast du auch noch einmal ganz schön dokumentiert von deiner Seite aus. Was bedeutet für dich, dieses Heimatgefühl zu haben, aber auch in der Welt da draußen zu sein?
Naja, Heimat ist ja da, finde ich, wo die Wurzeln sein, aber auch da, wo ich mich wohlfühle. Also meine Wohnung in Wien ist gleich viel Heimat wie jetzt da in Tirol, weil ich finde, man macht sich das ja und ich bin jetzt nicht so jemand, der was rührselig ist, weil ich ja für mich lebe.
Daheim also, ist, wo der Markus spaziert.
Genau.
Ganz einfach.
Nein, aber das, diese Verbundenheit, ich glaube, vielleicht wäre dann das als Tiroler nochmal ein bisschen mehr eingeimpft, der ist einfach da. Das ist, du hast den Dialekt, du kommst da auch gar nicht aus.
Das finde ich ja so charmant, dass du im Interview richtig tirolerisch geredet hast, wie die Medien gekommen sind aus Wien und die internationalen Medien da waren. Hast du einfach schwarzer Dialekt gesprochen?
Ja, aber
du stehst
find, das,
da voll
das
dazu.
Darf man also kann ja? Ich finde, wenn jetzt Seitenblick ein Interview macht, kann es ja Untertitel schreiben, falls man es nicht versteht.
Übersetzung.
Aber Österreich ist ja so bunt ein in die Dialekte, dass das auch wichtig ist, finde ich. Mhm, weil das erstens ist man ein bisschen zuordnbar, also es ist einfach interessant, finde ich, weil dann hat man gleich etwas zum Reden. Und gerade in Wien ist man mit Dialekt gleich mal ein bisschen exotischer.
Ja, und
wobei,
erotischer.
Das weiß ich nicht, aber es gibt schon
die
Menschen,
die uns Tiroler so
wählen.
Gern, also denen geht ja das Herz auf, wenn
sagt
wir kommen.
Man, ja.
In Folge 2 waren wir mit dem Jagdaufseher Daniel Barger bei der Wildtierfütterung unterwegs und haben dabei ganz besondere Momente erlebt. Mit Daniel habe ich unter anderem über Ethik und Jagd gesprochen.
Wenn wir schon bei der Ethik sind, wie wichtig ist dieses Geschöpf Tier in der Natur für dich? Was ist das für eine Bedeutung oder für ein Gefühl, wenn du so einem Reh begegnest oder so einem Hirsch?
Ich erkläre es einmal so, oder für mich ist es so, wenn ich im Wald gehe, möchte ich natürlich was sehen. Ich gehe nicht im Wald mit dem Gewehr, dass ich da wieder ein Fleisch mit heimbringen oder irgendetwas erlegen kann, sondern für mich ist ein Stück weit angekommen vom Alltag und wenn ich dann noch was sehe dazu, ist einfach die Erfüllung nach von dem, was man eigentlich geleistet hat über den Winter, über die Notzeit und dann sieht man die Tiere und kann sie beobachten und ja, es ist einfach ja,
ein Erfolgserlebnis
ja,
einfach
ja,
auch, oder?
Ja.
Man steckt viel Zeit rein, Liebe, Herzblut,
ja.
Vor allem auch bei jedem Wetter wahrscheinlich.
Ja, jedes Wetter sage ich jetzt nicht, ich gehe jetzt nicht bei einem Sauwetter aus oder wenn der Wind nicht passt, weil es einfach...
Ja, stürmisch, gefährlich.
Ja, nicht einmal das, aber ich sage, die Witterung muss auch einfach passen, weil das Wild natürlich in der Nase sehr gut ist.
Vielleicht könnt ihr euch noch erinnern, in dieser Folge hat mir Daniel das Röhren eines Hirsches vorgemacht und ich habe versucht, eine Hirschkuh nachzuahmen und war dabei mehr oder weniger erfolgreich.
Das wäre aber ganz schlecht für die Fütterung, weil da ist dermaßen eine Unruhe noch. Aber es kann schon passieren, dass im Jänner noch der ein oder andere Hirsch röhrt, weil immer dir nachpumpftig ist.
Da gibt es ja verschiedene Geräusche. Kannst du dir nachmachen?
Ja, ich probiere es einmal.
Du mal.
Ein Buben habe ich es einmal gelernt, aber der kannst du ganz
und
gut.
Und ich muss jetzt erraten, was für Hirsch das ist.
Nein, der Dani.
Ah, der Dani.
So.
Klingt sehr professionell.
Ja.
War das jetzt ein Sickerhirsch, ein Dammhirsch oder ein Rothirsch?
Nein, das sind wir beim Rothirsch. Ja.
Rothirsch?
Ja, ja.
Aha, das hast du richtig gut drauf.
Ja, es geht. Ja.
Das, kannst du mir das lernen?
Ja, gern.
Okay.
Ja.
Also eigentlich muss man nur zu viel essen, dann geht das auch,
ja,
oder?
Genau. Das klingt gar nicht so schlecht.
Klingt nicht so schlecht.
Mal, ja.
Ich muss ja die Kuh machen, oder?
Ja.
Sagt man da Rehkuh?
Nein, da sagt man das Hirschtier.
Ja.
Und die Jungen sind die Kälber.
Mhm.
Ja.
Okay, und ich mache das dann eher lieblicher. Oder quietsche dann oder
ja, genau,
pfeifen
das,
denn
ja,
die?
Ja, das war jetzt gar nicht so schlecht.
Echt?
Die machen so. Ja.
Also so eine quietschende Tür ungefähr.
Ja, und da kommt noch der Hirsch daher, ist ja klar. Ist ja.
Okay, also das finde ich spannend.
Ja.
Wir könnten so einen Stimmkurs für Jäger verkaufen, oder?
Ja.
Und lernen denen das, dass da mehr Andrang passiert.
Da gibt es aber sicher bessere, wie man, ja.
Also Jägerlatein mal anders interpretiert.
Ja, und aus der wunderschönen Natur der Silberregion Karwendel zurückgekehrt, kann ich mich auch noch sehr gut an Folge 1 erinnern, in der ich die berühmten Vera Muller besucht habe. Über die mit viel Liebe und Hingabe gepflegten Traditionen habe ich mit dem Vereinsobmann Hannes Unterlechner und Kassier Daniel Grob gesprochen. Wir waren bei diesem Gespräch teilweise alle so bewegt, dass es uns auf gut Tirolerisch die Ganselhaut aufgestellt hat. Aber hört am besten selbst rein.
Okay, und jetzt wollen wir schon ein bisschen in Schwung kommen. Und Hannes, ich weiß, dein Sohn, der Maximilian, der ist jetzt 20, der ist auch schon voll aktiv und mit dabei und ist ein super Musikant. Und den lassen wir jetzt einmal den Muller-Walzer spielen, der traditionell ist, der zu jedem Muller Auftakt und auch zum Umzug dazugehört, oder?
Ja, genau.
Okay, Maximilian, spiel auf mit der steirischen Knöpfelharmonika. Auf geht's. Juhu! Mega, bravo. Herzlichen Dank, Maximilian Unterlechner. Ich glaube, der wird nur berühmt, oder? Aber den lassen wir nicht aussehen, als wer, oder?
Ah, den brauchen wir schon bei Insta selber zum Sicherspielen.
Das war jetzt gerade total nett, ich habe es nicht gesehen, aber der Daniel hat es auf die Hand gezeigt und die Gänsehaut mir gezeigt. Wenn der Walzer losgeht, dann ist für euch schon so das Gefühl drinnen, was da heute am Abend passieren wird, oder?
Ja, das ist eigentlich das Fass nach Fieber, wenn man das hat, gell, das, da bist du einfach infiziert, da kann man nichts machen.
Ja.
Ich habe gerade davor zu dir schon gesagt, Manuela, ich habe in der Arbeit an den heutigen Abend schon gedacht, dann hat es mir nur so ein kleines Lächeln ins Gesicht gezaubert. Und
da kriegt schon die ganze Haut in der Arbeit,
genau,
die Freude.
Genau, und wenn dann noch der Zürcher dazukommt, dann ist die Freude einfach riesengroß, gell? Und dann kann es losgehen.
Hannes, und du tust immer so cool, gib mir mal deine Hand, bist schon ein bisschen nervös? Oh, da ist schon was los.
Man muss da schon schauen, heute, weil es geht heute echt um einiges auch. Und man ist auch gespannt, wie viel kommen wir nachher von den Muller zusammen, wie viele Schellenschläger sind. Es sind ein Haufen Zuschauer. Läuft das so, wie wir das vorgestellt haben, mit dem ganzen Nathausgraben? Und ich glaube, ist schon
ich glaube, das wäre total lässig. Ganz gut im Griff. Und ich freue mich halt auch schon, wenn ich da zuschauen darf und dabei sein darf.
Die beiden haben mir auch erklärt, wie so ein paar Wochen Fasching sogar den Therapeuten ersetzen können.
Gern. Also wenn du sagst, ich will in verschiedene Rollen schlüpfen, ganz dann kannst du das mit dem Kostüm machen. Und es ist ja seit Jahrhunderten eigentlich so, dass die Menschen in Rollen gehen, weil sie was anderes verkörpern wollen, als das, was sie eigentlich selber immer im Alltag darstellen. Ist der Fasching deshalb so gut für uns, dass wir uns einmal ausdrücken können, unsere Psyche mal ausdrücken können, ohne dass wir uns lächerlich machen vielleicht?
Das ist sicher so. Ich habe da mal einen weisen Spruch gehört.
Erzähl.
Ein paar Wochen Fasching, dann brauchst du keinen Therapeuten mehr.
Hannes, ist das so?
Ja, nein, klar, das glaube ich schon, dass das ganz eine wichtige Zeit ist. Auch. Und wo einer schon jeder ein bisschen hinfiebert.
Es ist einfach eine Riesenfreude, es ist eine Aufregung, es ist was Besonderes. Man arbeitet das ganze Jahr darauf hin, man hat eine Aufgabe, man hat ein Ziel und vor allem, glaube ich, dieser Gemeinschaftssinn, oder? Dass alle zusammenkommen, dass wieder alle am gleichen Ziel arbeiten, dass man einen tollen Umzug hat, dass die Leute erfreut haben.
Und jetzt zu einer Folge, die mir auch ewig in Erinnerung bleiben wird. In Folge 15 war ich bei Rebecca Griesmer und Michael Reitmeier zu Gast auf der Weidener Hütte. Und besonders berührt hat mich, als mir Rebecca und Michael erklärt haben, wie gerne und mit welcher Leidenschaft sie auf der Weidener Hütte arbeiten.
Wie ist es denn in der Früh, wenn man da heroben aufwacht, ob Winter oder im Sommer, wie fühlt man sich denn da? Beschreib du mal zuerst, Michael.
Ja, das ist eigentlich schon lange mein Spruch da oben. Es ist gut, dass du das ansprichst. Wenn ich in der Früh aufstehe, die Berggipfel in der Sonne sein und die ersten drei Leute in der Früh zu mir freundlich guten Morgen sagen, nachher ist eigentlich mein Tag gerettet.
Ja.
Gell? Ich mache jeden Tag ein Foto von den Berggipfel vis-à-vis, stelle das dann in meinen Status ein und schreibe dazu, was wir für Wetter haben und was für eine Temperatur. Aber das ist wirklich immer dieser Moment, der was mich für den Tag beflügelt und wo ich sage, ja, es war die richtige Entscheidung, dass wir auf die Hütten gegangen sind und so lässt sich eigentlich bei uns in den Bergen rund um die Weidener Hütte recht gut leben. Ja.
Und dir geht's so, Rebecca, wenn du den Michael in der Früh siehst oder schaust du auch zuerst auf die Berge?
Ich auch ganz zuerst auf die Berge.
Da geht die Sonne auf im Herzen. Rebecca, was ist es für dich nach wie vor für ein Gefühl?
Also ich stehe ein bisschen spät auf, wie der Michael auch, also halt am Wochenende.
Ja.
Für mich ist das jetzt im Winter oder auch im Sommer bin ich außen, mein Kaffee, mache ein Frühstück für die Jungs und also für die Buben und für mich und Michael tut auch ab und zu mal mit frühstücken. Das ist für mich nicht wie arbeiten, das ist wie daheim.
Mhm. Die Familie.
Ja, auch wenn 60 Leute da sind.
Ja.
Das ist, wenn die frühstücken und ich kann mich trotzdem herhocken, ich muss halt immer wieder mal schauen, dass alles voll ist. Aber
die Verbundenheit zu dem Ort, zu den Menschen und zu euren Mitarbeitern, das ist einfach ein Familiengefühl und eine vertraute Umgebung, die dich glücklich macht.
Genau.
So sehe ich das in deinen Augen.
Die beiden Hüttenwirte hatten auch viele praktische Tipps für mich, wie zum Beispiel diesen hier.
Das ist ja die zweitlängste Rodelbahn, die ihr hier habt bei der Weidener Hütte in der Silberregion Karwendel. Mit wie viel Kilometer?
Die Rodelbahn bis zur Abzweigung Inderst sind, glaube ich, ziemlich genau 7 Kilometer. Und oben dann bis zum Kraftwerk Teglau, also Parkplatz Teglau, sind es dann 9.
Mhm. Und wie lang geht man da rauf ungefähr? Zu Fuß?
Ja, immer schwierig zu sagen, aber wie der Fahrer gesagt hat.
Sagen wir mal, gute durchschnittliche Geher.
Ein guter durchschnittlicher Geher wird von der Teglau, die 9 Kilometer Dauer, in gute 2 Stunden gehen. Ja. Vielleicht ein bisschen mehr, darf die einrechnen und eben verhindert, wie der Fahrer gesagt hat, wird es sein, 1,5 bis 1,75 Stunden.
Ja. Und es gibt hier keinen Personentransport, also da muss man wirklich zu Fuß raufkommen.
Genau.
Ja.
Gepäckstransport haben wir aber Personen, ja. Das ist zu gefährlich.
Ja. Mit dem
Quad
und ja.
Gepäcktransport, die bietet man schon nun.
Ja, also wenn man unten was holen lassen will, dann macht sie das. Ja. Okay. Rodelverleih habt ihr direkt keinen, aber es gibt einen am Wehrberg beim Silversport-Rodlerverleih. Da kann man sich tolle Rodeln ausleihen, weil die braucht es natürlich auch für so eine lange Strecke. Also da sollte man schon einen ordentlichen Bock haben oder eine gescheite Rodel, oder?
Ja, natürlich. Du, der Spaß beim Rodeln fängt bei der Rodel an.
Ja, beim oder? Guten Material.
Beim guten Material, du sagst es, beim guten Material an. Und das, ja, da kann man es da auch richtig genießen. Und wenn man halbwegs eine gewechselte Rodel hat, ist sogar unten das kurze Flachstück ohne Absteigen zu bewältigen.
Das habe ich gerade gesehen. Das ist recht ausfallend, gell? Also da braucht man einen guten Schwung.
Ja.
Also mit der Goldzeiner Rodel kommt man drüber.
Ja,
auf jeden Fall.
Und wir bleiben gleich sportlich. In Folge 22 habe ich die Skirennläuferin Maja Waroschitz getroffen, die als große Hoffnung im österreichischen Skiteam gilt. Maja hat mir unter anderem erzählt, dass ihre Erfolge ohne die Unterstützung ihrer Eltern nie möglich gewesen wären.
Jetzt gibt es zum Skisport auch die schulische Karriere. Wie kann man sich das vorstellen? Wo hat es begonnen?
Genau, da bin ich mit 10 oder 11 Jahren ins Skiinternat nach Neustift, in die Skimittelschule. Für mich mein größter Traum.
Das schon?
Hat mir richtig getaugt.
Würdest du das auch jedem Jugendtalent so empfehlen?
Ja, ja, extrem.
Warum war das so cool?
Ja, man verbringt die ganze Zeit mit seinen Freunden, oder? Die was genau das Gleiche wollen wie du, die beste Skifahrerin zu werden. Und das ist einfach mega cool, wenn man einfach sein Hobby und seine Leidenschaft teilt. Und na, was wir da als erlebt haben im Internat, das war echt mega. Also da war es echt für meine Eltern schwerer, mich loszulassen, als wie für mich. Der Papa hat mir, aber das hat er mir erst im Nachhinein erzählt, immer, wenn er mich nach Neustift gefahren hat und am Heimweg immer die Tränen in die Augen gehabt, jetzt schon wieder eine Woche weg. Aber da muss ich sagen, generell von meinen Eltern, also Wahnsinn, wie die mich unterstützen, ja. Wo die mich überall umgefahren haben, was sie als akzeptiert haben, für mich zu vernachlässigen, damit ich meine Sache machen kann, das ist ja brutal. Und ich glaube, das ist schon die wichtigste Unterstützung für die Eltern, dass an die das ermöglichen und dass der sie haben mich nie zu irgendwas gedrängt. Sie haben immer gesagt, Maja, mach das, was dir Spaß macht. Und wenn ich einmal sagen würde, vor allem auf einen anderen Tag, hey, mir macht es immer Spaß, ich will was anderes machen, dann würden sie das genauso akzeptieren und würden mir bei meiner neuen Leidenschaft helfen. Und deshalb war das mit Neustift echt für sie härter als für mich. Aber sie haben es akzeptiert und sie waren happy, dass es mir getaugt hat.
Die Maja hat mich als Person mit ihrer authentischen Art sehr beeindruckt und was mir auch sehr in Erinnerung geblieben ist, ihre Liebe zur Silberregion Karwendel, zu ihrer Heimat. Lasst uns da kurz reinhören.
Du bist ja sehr, sehr dankbar und das merkt man bei dir, wie du das als Markenbotschafterin auch hinausgibst mit der Silberregion Karwendel. Du bist da sehr heimatverbunden und sehr heimattreu und bist eine tolle Repräsentantin mit dieser Aura, mit dieser Charismatik, die du auch mitbringst. Das ist ja nicht nur der Sport, der dich zu einer Persönlichkeit macht, sondern auch dein Wesen. Wie würdest du die Silberregion Karwendel nach außen beschreiben? Was ist deine Heimat? Was ist unsere Natur und unsere Kultur, die uns so besonders macht?
Ja, ich glaube, also mir gefällt, es ist halt einfach mein Daheim, oder?
Yeah.
Und ich werde immer, egal wann, wieder da zurückkommen und mich einfach daheim fühlen. Das ist einfach mein Platz, oder? In der Silberregion. Und wenn ich allein denke, wie oft ich auf dem Chormesser auch gegangen bin.
Wo ist der?
Neben Gilfahrt, genau.
Wunderschöne Wanderung.
Ja, extrem. Und wie man da auch zum Kellerjoch Musik, zu Kellerjoch hätten, nach Schwarz. Also es ist mega da oben. Da haben wir auch schon manchmal oben gezeltet, also mit Sonnenuntergang, Wahnsinn.
Mhm.
Und das ist halt eigentlich so mein Lieblingsplatz da.
Ums Skifahren ging es auch in Folge 4. Allerdings nicht im Profibereich, sondern eher für Kinder und Familien. Denn in der Silberregion Karwendel gibt es nämlich ganz besondere Skigebiete und die habe ich mir gemeinsam mit dem LIV-Geschäftsführer Andreas Leitner angesehen. Unter anderem hat mir Andreas erzählt, dass die Silberregion Karwendel gerade für Kinder ganz besondere Angebote hat.
Es sind ja viele Familien und Kinder hier beim Skifahren und die Einheimischen, wie wir schon gehört haben, lernen hier auch das Skifahren. Was bietet ihr denn den Kindern jetzt nochmal ganz speziell neben dem tollen Sunkit-Lift? Kurse, gibt es da sowas in der Region?
Ja, es gibt Kinderskikurse. Es gibt auch vom Tourismusverband Silberregion Karwendel die Gratis-Skikurse.
Ja.
Also für Gäste, die anwesend mit Kindern sind, die können dann natürlich für ihre Kinder einen Gratis-Skikurs buchen.
Mhm.
Mit einem gewissen Wert eigentlich, sage ich jetzt einmal. Das ist also eigentlich eine relativ große Summe, die der DVB da in die Hand nimmt, dass jedes Kind bei uns in der Silberregion gratis Skifahren lernen kann.
Super. Und das finde ich ja extrem klasse. Das ist so wie Schwimmen lernen. Skifahren, das gehört einfach zu Tirol, das gehört zu uns und natürlich auch zu unseren Gästen. Und 4- bis 12-Jährige können da ganz entspannt Skifahren lernen und vor allem erinnere dich zurück an dein, hast du mal einen Skikurs gemacht?
Ja, unser Skikurs war eher im privaten Sinne. Wir sind 2-3 Mal mit Papa und Mama auch gefahren und dann haben wir es irgendwie schon kennen.
Ja. Uns ist es angeboren, aber manchen eben nicht.
Richtig,
gell? Aber
genau.
Ich erinnere mich noch sehr gerne an die Schulskischule, die Gemeinschaft, die Gaudi, was man gehabt hat, egal bei was für ein Wetter, raus auf die Piste, ob es geschneit hat oder schön war, zusammen jausnen und beieinander sein und das Lernen und das gemeinsame Erfolgserlebnis haben, das ist schon was Cooles.
Auch das Thema Nachhaltigkeit war in dieser Episode ein großes Thema. Denn Andreas hat mir erklärt, worin sich die kleinen Skigebiete in der Silberregion Karwendel vom Massentourismus unterscheiden.
Ja, die Silberregion, ich muss es ehrlich immer wieder von Herzen sagen, ihr seid kein so ein prahlerisches Skigebiet oder so eine Region, die da tausende von Angeboten raus hat mit Skiliften und hier die Gondel und beheizt und tralala, sondern ihr seid wirklich total liebevoll und charmant. Darf man das so bezeichnen?
Ich würde es auf jeden Fall so bezeichnen, ja. Also unser Markenzeichen, wie anfangs auch schon gesagt, ist wirklich das sanfte und das lockere Skifahren. Ja. Nicht vergleichbar mit einem Massentourismus beziehungsweise mit einer Massenabfertigung in jeglicher Hinsicht. Wir probieren wirklich, dass wir an die Leute das Angenehme am Skifahren näher bringen, dass wir das Familiäre und auch generell das Feine näher bringen. Ja.
Also es klingt manchmal, wenn ich das so sage oder zu meine Leuten so naiv, aber es ist wirklich so. Es ist so schön naiv und herrlich noch naturverbunden. Kann man sagen, dass die Region hier nachhaltig geführt wird?
Würde ich jetzt schon sagen, ja, im Großen und Ganzen kann man das auf jeden Fall behaupten. Die gesamte Silberregion Karwendel schaut natürlich sehr auf die Nachhaltigkeit, sei es mit Skibussen, sei es generell mit anderen Aktivitäten, die auf die Nachhaltigkeit zielen.
Mhm.
Bei uns am Wehrberg, speziell der Schwannerlift und der Hüttenlift miteinander, wir versuchen, dass wir jeden Gast, wenn er will, mit dem Bus herbringen. Wir haben einen super Skibus, wir haben einen super Shuttlebus.
Ja, man braucht kein Auto in der Region eigentlich, oder?
Man bräuchte es nicht, na, richtig, ja.
Über die Silbercard, auch über die Gästekarte, alles nutzen, kostenlos, die Bussysteme. Und es gibt natürlich eine super Verbindung auch hier zum Wehrberg mit dem Regionalbus nach Bill, nach Schwarz. Also man kommt überall hin, wohin man will,
genau.
Ohne Auto.
Genau.
Wunderbar, ja.
Wenn ihr unseren Podcast kennt, wisst ihr ja sicher schon, dass die Silberregion Karwendel bekannt ist für ihre tollen Wanderwege. Und über das richtige Schuhwerk und weitere praktische Tipps fürs Wandern habe ich in Folge 7 mit der Wanderexpertin Waltraud Walli Rofner gesprochen. Walli hat mir auch erzählt, wieso die Natur ein Heilmittel sein kann.
Du hast gerade gesagt, Wandern ist auch so eine mentale Sache, gell?
Ja.
Dass man Stress abbaut, dass
genau.
Man Kopf frei kriegt. Menschen, die jetzt so, merkst du es, die kommen, die sagen, ich bin überfordert, ich schlitter gerade so beruflich auch in einen Dauerstress rein. Was gibst du denen für einen Tipp? Was würdest du denen raten?
Die Natur ist ein Heilmittel.
Mhm.
Wirklich wahr.
Mhm.
Man kriegt den Kopf frei. Einfach, man muss es auch sehen. Also man kurz sagt, aber die, die rausgehen, die gehen schon mit der Erwartung raus, dass sie dann, wenn sie heimkommen, dass es ihnen besser geht.
Mhm.
Ich glaube, ich bin dann nicht mehr enttäuscht worden.
Nimmt da jemand das Handy zur Hand, vor allem von den Erwachsenen, wenn du unterwegs bist?
Ja,
mit denen?
Zum Foto machen.
Ja, und das reicht dann?
Ja.
Weil man hat die Walli als Unterhaltung. Das ist wichtig.
Genau.
Und es ist Psychologie auch für die Wechseljahre, sagst du, oder?
Ja, das sage ich.
Ja, deswegen bist du so gesund und schaust so gut aus.
Ja.
Ja, die frische Luft, das immer wieder rausgeht.
Ich schwöre auf das.
Ja, und das tust du jeden Tag bei Wind und Wetter.
Eigentlich schon, ja. Ich habe schon wieder meine Ruhepausen, wenn ich eine größere Wanderung mache. Natürlich am nächsten Tag gebe ich nachher schon Ruhe. Braucht der Körper auch, aber wenn es geht, genieße ich schon.
Walli hat mir auch erzählt, was man für eine gelungene Bergwanderung auf jeden Fall braucht.
Jetzt kommen natürlich, du hast schon angesprochen, man braucht eine gescheite Ausrüstung,
ja,
damit man gut wandern kann. Was brauchst du denn unbedingt an Schuhwerk? Was sollte man denn da anziehen?
Eine gute Sohle soll einmal erstens drauf sein und nachher, man soll nicht eingeschränkt sein, er soll wirklich, man muss sich schon an einem Fachgeschäft beraten lassen.
Also einfach, Knöchelhof vor allem auch, dass man nicht umknickt, genau, oder? Solche, eine gute Profilsohle.
War wichtig.
Ja. Jacke ist natürlich ganz wichtig.
Jacke, Regenjacke.
Ja, Allwetterjacke. Da sagst du immer, Allwetterjacke. Ja. Und ganz, ganz wichtig ist natürlich auch das Trinken.
Sehr wichtig. Mhm.
Man kann da überall Wasser schöpfen bei euch am Wehrberg.
Ja, genau.
Kann man überall Wasser trinken.
Überall Brunnen und sogar vom Bach auch.
Frisch von der Quelle.
Ja.
Ja. Also da braucht bei uns keiner in der Silberregion sich fürchten.
Nein.
Wasser von
überhaupt
der
auf den,
Leitung.
Auf der Seite ist mehr so wie im Karwendel direkt. Aber da, wir haben gutes Wasser.
Frisch. Habt ihr sehr hartes Wasser, kaltes Wasser?
Nein, nicht so.
Ein weiches?
Eher weich, ja.
Ja? Mhm. Also trinken ist ganz wichtig. Empfiehlst du auch diese Wanderstöcke, sollte man die mit dabei haben?
Es ist ein schon gelenkschonend. Mhm. Speziell, wenn man heruntergeht, aber es ist einfach eine Entlastung.
Ja, und was man ganz oft vergisst, ist Sonnenschutz und Hut, oder?
Ja.
Also was am Kopf haben, wenn es heiß ist.
Wenn es heiß ist und Sonnenschutz sowieso, sollte eigentlich eh selbstverständlich sein.
Nach so vielen sportlichen Aktivitäten wollte ich natürlich wissen, wo man sich am besten entspannen kann. Und mir wurde die städtische Sauna in Schwaz empfohlen. Geschäftsführerin Petra Lindner hat mich in Folge 6 sehr freundlich empfangen und mir die wunderschöne Saunalandschaft gezeigt. Sie hat mir genau erklärt, welche Saunen es gibt und welche Besonderheiten diese aufweisen.
Welche Arten von Saunen gibt es denn hier überhaupt?
Ja, also wir haben die finnische Sauna, das ist die heißeste Sauna, die hat zwischen 90 und 95 Grad, wobei da die Luftfeuchtigkeit die geringste ist, weil sonst würde man das ja nicht aushalten.
Also sehr trocken.
Ganz trocken. Mhm. Ich vergleiche das immer ich kann in eine 100 Grad Sauna einigen, aber ich kann nicht in eine 100 Grad Wasser einfahren.
Ja.
Also da würde ich größte Verbrennungen haben. Gell? Mhm. Also es hängt immer von der Luftfeuchtigkeit ab. Und dann haben wir noch die Biosauna, die hat so ungefähr 45 bis 50 Grad. Dann gibt es das Soft-Dampfbad. Das ist so eine Mischung zwischen Dampfbad und Sauna. Ist nur ein bisschen heißer, eben weil auch die Luftfeuchtigkeit nur ein bisschen höher ist. Da haben wir ungefähr 65 Grad.
Mhm.
Und dann haben wir eigentlich das kühlste, aber mit sehr viel Luftfeuchtigkeit, das ist das Dampfbad. Und das haben wir mit Sohle angereichert. Also es ist wirklich ein Sohle-Dampfbad.
Erklär mal die Sohle, was das bedeutet, wenn ich jetzt vom Mars komme und keine Ahnung habe.
Die Sohle ist eine Salzlösung.
Ja.
Gell? Und das ist natürlich auch ganz gut für die Haut.
Mhm.
Also wir wissen ja alle, wir fahren alle gern in den Süden ans Meer.
Salzwasser.
Genau, wegen Salzwasser, auch für die Atemwege ist das gut.
Für die Bronchien eine tolle Sache.
Ja.
Sehr schön.
Also wie wenn ich beim Inhalieren war.
Mhm.
Ja, aber ganz Körper.
Und eines habt ihr auch noch, eine Infrarotkabine.
Ja, eine Infrarot-Lounge.
Yeah.
Ja, mit ganz neuwertigen, also die neuesten Liegen. Also da kann man sich wirklich gut entspannen.
Yeah.
Infrarot ist halt wieder ganz was anderes als wie Sauna eigentlich.
Mhm.
Weil da heizt man nicht den ganzen Körper auf, sondern bestimmte Körperstellen, aber es geht ganz tief hinein. Gell, in den
also
Körper.
Man lehnt mit dem Rücken an einem Strahler dran, das ist aber nicht extrem heiß, oder?
Nein, das kann man sich einstellen und es sind wirklich ganz bequeme Liegen. Also man kann sich da wirklich wie in einen Liegestuhl reinsetzen, man kann da auch lesen. Gell, das ist auch nicht so heiß, da kann man sich was mitnehmen.
Mhm.
Und auch von oben kommt ein Strahler, dass auch von vorne diese Infrarotstrahlung wirkt.
Und das erzeugt auch dieses künstliche Fieber, aber nicht so schnell wie die heiße Sauna, oder? Das dauert ein bisschen länger.
Es ist einfach ganz was anderes. Es dauert ein bisschen länger, genau. Also man muss sicher 6 Minuten auf der Liege liegen, bis man was spürt. Mhm. Gell? Aber dann wird es wirklich warm und vor allem am Rückenstrecker, also am Rücken wird es da ganz angenehm, gerade wenn jemand mit dem Bewegungsapparat Probleme hat und so. Mhm. Ist das wirklich vorteilhaft und eben, weil ich eben auch beim Massieren bin, also da sage ich immer zu meinen Kundschaften, geht's davor, bevor es zu mir raufkommt, in den ersten Stock, leg's auch in die Infrarot, dann komme ich einfach viel schneller ins Gewebe, tiefer hinein, weil einfach das alles schon vorgewärmt und gut durchblutet ist.
Petra hat mir in dieser Folge auch viele praktische Tipps zu Saunagängen mitgegeben, wie zum Beispiel diesen hier.
Es ist eine Hitzeeinwirkung, die Sauna natürlich auf unseren Körper und man muss es auch wieder abkühlen. Das ist so der natürliche Prozess und da, glaube ich, bist du die Spezialistin, die sich auf das Abkühlen auch spezialisiert hat. Warum ist das so wichtig?
Genau, also ich merke immer mehr, dass viele Menschen, die was sogar schon lange Sauna gehen, dass sie sich nicht richtig abkühlen. Also sie kommen dann oft, dass sie sagen, ma, ihnen ist halt nicht so gut oder es ist ein bisschen lascht. Die Hitze, also man heizt den Körper, die Körpertemperatur geht ja nach oben. Also es ist so, wie, man spricht ja wie von einem künstlichen Fieberzustand, in dem man den Körper bringt.
Ist das eigentlich eine ganz massive, schnelle Einwirkung, so eine Sauna, dass das nach oben geht? Ist das für den Körper anstrengend, wenn man das nicht gewohnt ist?
Ja, man muss schon mit Vorsicht das Ganze angehen, gell? Also man muss auch nicht unbedingt in die 100-Grad-Sauna, gell? Es reicht auch die Biosauna, also der Effekt ist ganz der gleiche, gell? Man muss einfach, wichtig ist, dass man immer auf seinen Körper hört, gell? Das ist ganz, ganz wichtig.
Also da nicht gleich übertreiben und da hilfst du auch den Neustartern wahrscheinlich und informierst genau, wie sie es angehen sollen.
Genau.
Also das heißt, es wird der Körper so erhitzt, dass er ein künstliches Fieber erzeugt.
Genau.
Und Fieber heißt ja immer, Immunsystem, arbeite, tu was, bekämpf irgendwas, was bei mir nicht ganz richtig ist, oder?
Genau, genau. Und die Hitze sollte man dann auch wieder aus dem Körper rausbringen. Und da muss man sich richtig abkühlen. Gell? Mhm.
Und wie macht man das?
Also man macht es am besten mit Kneippgüssen. Also man fängt da wirklich, ganz wichtig ist, dass man herzfern anfängt, also immer auf der rechten Seite. Zuerst immer die Außenseite, dann die Innenseite und dann also anfangen tut man bei den Zehen unten.
Ja.
Und man arbeitet sich dann rauf, bis man dann eigentlich mit dem ganzen Körper unter dem kalten Wasser steht. Und wenn man die Reihenfolge einhaltet, dann kann man auch also das klappt oft etwa nicht, aber dann kann man wirklich unter dem kalten Wasser stehen bleiben und sich richtig kalt abduschen.
Und das aushalten vor allem.
Genau.
Da gibt es ja auch so Tauchbecken, so ganz kalte Becken und da geht man nicht einfach schnell rein nach der Sauna.
Nein.
Das ist schlecht.
Ja, es ist schlecht für die Wasserqualität.
Aha, okay, wenn da viele reinspringen.
Genau, also man soll sich immer zuerst abduschen und dann in das Kaltbecken gehen.
Ein besonders schöner Ausflug in der ersten Staffel war jener auf den Nockhof oberhalb von Terfens. Dort habe ich die Christel Höger und ihre Schwiegertochter Johanna Höger getroffen, die gemeinsam mit ihrem Mann Martin den Hof betreibt. In dieser Folge durfte ich viele Geheimnisse rund um die sogenannten Thomasradeln erfahren.
Wir werden uns heute anschauen, wie die berühmten Christel-Thomasradeln produziert werden, weil die Thomasradeln, das ist ganz ein besonderes Gebäck, das du schon in deiner Kindheit bekommen hast und das was ganz was Besonderes war.
Das sind so Kindheitserinnerungen, gell? Am Nikolaustag, da ist der Teller da gestanden. Und Nüssen und Mandarinen und Kleinigkeit Schokolade. Und obendrauf das Thomasradl.
Ja.
Und das war einfach so einprägend für meine Kindheit, dass ich das einfach. Dann hat der Papa hat das halt in Kolsas beim Bäcker gekauft.
Ja.
Und dann hat der Bäcker zugesperrt. Und dann hat es den nicht mehr gegeben. Und dann habe ich mir gedacht, eigentlich konnte ich das einmal probieren. Dann habe ich halt probiert und probiert und irgendwann hat es nachher den den Geschmack gehabt, wie halt da beim Beck. Gell?
Ja. Also rein aus deiner Erinnerung, ja, vom, ja, Geschmack hast du das Rezept wieder,
ja, genau,
erahnt und nachgebacken,
ja,
bis es gepasst hat.
Bis es gepasst hat, ja.
Und die liebe Johanna hat mir auch erzählt, was einen Urlaub am Nockhof so besonders macht.
Und da ist man mittendrin am Hof bei euch, aber man ist jetzt nicht am Bauernhof, wo man Animationsprogramm miterlebt. Man darf schon auch mit mal reinschauen, aber ihr habt zwar kein Programm wie manch andere Formate, dass man da jetzt Unterhaltung bekommt mit Tieren, oder wie kann man sich das vorstellen?
Nein, bei uns beschäftigen sich die Gäste eigentlich viel selber.
Mhm.
Sie nehmen auch viel die Silbercard-App her,
ja,
wo es oft Prozente oder, ja, halt Aktionen sowas gibt.
Kann man alles lesen bei uns auf der Homepage unter www.silberregion-karwendel.com, genau, über die Silbercard, wo man tolle Ermäßigungen bekommt.
Mhm. Aber wir haben jetzt nicht so das direkte Programm, dass jetzt sagst, sie helfen dann Stall mit.
Ja. Aber sie dürfen mal reinschauen, oder?
Sie dürfen gerne reinschauen.
Mhm.
Aber es ist einfach schwierig, da die Gäste einbringen, weil die sind ja oft eine Woche da oder, ja, 3-4 Tage. Und es ist echt eine Hygiene,
ja,
Hygienevorschriften. Und das manche Sachen musst du auch selber tun.
Ja. Aber man darf also mal zu den Kalbeln schauen. Genau. So. Ja. Und man ist Selbstversorger hier bei euch. Man hat ja auch alles rundherum gegeben zum Einkaufen, dass man hier selber auch kochen kann in den Ferienwohnungen. Also,
genau,
eure Gäste, die wissen Bescheid.
Genau.
Und die genießen das ja vor allem, oder? Dass sie selber hier an einem Ort sind, ja, in ihrer, ja, eigenen Wohnung.
Sie genießen auch die Ruhe.
Ja.
Also, weil wir sind jetzt nicht ganz abgeschottet von der Welt,
ja,
aber es ist schon ein ruhiger Platz
und, natürlich,
ein feiner Platz. Ja. Ja,
zum Urlaub machen.
Genau.
In der Silberregion Karwendel.
Aber wir waren in der ersten Staffel nicht nur sportlich unterwegs und haben uns zwischendurch erholt, wir haben auch unseren Geist genährt. Zum Beispiel in Folge 21, in der wir wahnsinnig viel über die Geschichte der Fugger gelernt haben. Wiebke Schreier, die Leiterin des Fugger und Welser Erlebnismuseums in Augsburg, hat uns vor allem die enge Verbindung zwischen der Fugger-Familie und der Silberregion Schwarz nähergebracht.
Und jetzt schauen wir mal, wie dieser Jakob Fugger bei uns angedockt hat, weil damals hat der Friedrich III. Als Kaiser bei uns regiert. Der hatte einen Sohn, das war der Maximilian. Und natürlich hatten wir auch einen Herzog, den Sigmund, bei uns in Tirol. Und die waren immer sehr gerne knapp bei Kassa. Und was hat dieser Jakob Fugger eingeleitet, welche Geschäfte, warum ist er hier sittsam geworden mit seiner Kaufmannschaft, wie ist das Ganze, ja, zustande gekommen?
Mhm. 85, 86 wurde Jakob Fugger in die Innsbrucker Faktorei geschickt und von dort aus hatte er sicherlich Kontakte, kam dann zurück nach Augsburg und bereits in dieser Zeit, also in den späten 80er Jahren, also 1480er Jahren, gab es zunächst ein kleineres Darlehen, was aber schon unglaublich bedeutend war zu der Zeit, mit über 3000 Gulden. Und ein paar Jahre später bereits waren die Schulden angestiegen auf 150.000.
Wow.
Und sicherlich ist genau das der Dreh- und Angelpunkt der Geschichte im Finanzwesen. Also dass jetzt wirklich ein Kaufmann so viel Geld erwirtschaften kann oder irgendwie bereithält und das dann immer wieder an den Kaiserhaus vergibt. Und sicherlich ahnend oder vorausschauend, dass das über Silber und Absicherungen eben in im Bergwerk, gerade in Tirol, was er da erkannt hat oder gesehen hat, absichern konnte und visionär also, sehen konnte, was für eine Bedeutung das gelangt.
Der hat sich also sehr geschickt an unsere knapp bei Kassa Menschen, an die Habsburger hinten dran gehaftet oder nebenan gehaftet. Also so ein Kreislauf ist entstanden aus Schuldscheinen quasi. Er hat ihnen Geld geliehen und was wurde durch diese Schuldscheine vergeben in Sachen Bergbau, Erzvorhaben?
Es waren Es waren dann zunächst Silberlieferungen, die er weniger versteuern musste oder sonstiges. Also er konnte daraus Profit schlagen, bis er dann, und das war eigentlich relativ spät, 1523 erst wirklich als Gewerk auch etwas übernommen hat, und zwar aus einem Konkurs einer verwandten Familie, den Baumgartnern. Zwischenzeitlich, also zwischen dem Ende der 80er Jahre bis in die 20er Jahre hinein, aber sind sie immer mehr die Bankiers der Habsburger geworden. Mhm. Und tatsächlich als Gewerk ist er dann direkt eingestiegen, und das wurde ja übernommen von den Knappen, die ursprünglich selbstständig waren vor Ort und sich selber organisieren konnten. Aber das Wirtschaften im Berg war einfach immer schwieriger geworden. Die Stollen gingen immer tiefer, man musste sie absichern. Es brauchte ein Know-how, um das zu bewerkstelligen, und es brauchte Geld und immer wieder Geld. Und das hatte eben dieser Finanzier aus Augsburg.
Wenn man das heutzutage vergleichen kann, auch mit diesem Reichtum von Jakob Fugger, dann kommen wir, wenn wir das irgendwie empirisch hochrechnen, schon an den Elon Musk dran, oder? Weil ihr habt gelesen, die Frankfurter Allgemeine, die haben eine Hochrechnung gemacht 2010. über sein Vermögen, das wären heute 300 Milliarden US-Dollar. Stell dir das einmal vor.
Wiebke hat mir ganz begeistert in dieser Episode erzählt, wie beeindruckt sie war, als sie das erste Mal in das Silberbergwerk Schwarz eingefahren ist.
Gehen wir noch einmal zurück in die Silberregion Karwendel, in den Bergbau. Was damals alles passiert ist, das kann man sich natürlich auch jetzt anschauen. In unserem wunderschönen und größten Silberbergwerk Europas. Warst du da schon mal, Wiebke? Bist du schon mal eingefahren?
Es ist beeindruckend. Erstmal die Einfahrt, wie tief man in diesen Stollen hineinfährt, um dann irgendwo in gigantischen Säulenhallen herauszukommen, und auch dem Nachbau dieses Wasserhebewerks. Ja, ich war schon dort, als wir damals eben das Museum aufgebaut hatten. Eine beeindruckende Technik, die unter Tage vollzogen wurde, die immer perfektionierter wurde, und eine Glanzleistung, würde ich sagen, von menschlicher Handarbeit, Mensch, Maschine, Tieren, die eingesetzt wurden, einer Technik, die Jahrzehnte sicherlich das Lebensbild von Schwarz auch beherrscht hat. Und insofern, also da ist mir wirklich der Mund offen stehen geblieben. Ja.
Und genau um dieses Silberbergwerk ging es auch in der letzten Folge der Staffel 1 von Pure Vielfalt. Geschäftsführer Florian Ledermeier hat mich in jenes Bergwerk mitgenommen, das als Mutter aller Bergwerke gilt und seit 1491 die Geschichte und den Reichtum der Silberregion Karwendel geprägt hat. Florian hat mir erklärt, wie man im Berg sogar atmen hören kann.
Und man kommt schon auch ziemlich runter da drinnen. Es ist ruhig, es ist angenehm, sehr beruhigend fürs Nervensystem auch, oder, wenn man da reingeht?
Ist es, weil man muss...
Man darf nicht sagen reingehen, man fährt ja rein in den Stollen, gell?
Genau.
Ja, da kommen wir gleich noch dazu. Also diese Aura von diesem Stollen, wie würdest du das beschreiben?
Wenn man im Berg ist und jetzt mal ganz ruhig ist, dann kann man eigentlich den Berg atmen hören.
Ah, oh, das hast du schön gesagt.
Das ist immer natürlich eine natürliche Belüftung, die sie damals schon einbaut haben. Mhm. Das heißt, durch die Stollen zieht die Luft, und da ist dann abwechselnd der Luftgang im Berg.
Ja.
Und es ist einfach so wie so eine vergessene Welt da drin. Mhm. Ja? Und es ist einfach faszinierend, wenn man da reingeht, das Ganze mitkriegt, und vor allem man ist halt mal abgeschottet. Heutzutage, wir kriegen das ja gar nicht mehr mit. Da fliegt ein Flugzeug drüber, da drüben fährt ein Auto vorbei, mhm, und da drinnen hast du einfach die totale Stille. Mhm. Und auch natürlich, wenn es Licht ausschaut, die totale Dunkelheit.
Florian hat mir in dieser Folge verraten, dass 2026 auf die Besucherinnen und Besucher etwas ganz Besonderes zukommt. Hören wir da mal rein.
2026, Florian, da erwartet die Gäste und Besucherinnen und Besucher auch ganz was Besonderes. Was habt ihr euch da vorgenommen? Weil in diesem Berg, da schlummert auch noch eine andere Überraschung.
Und zwar, weil wir dann eine Messerschmidt-Führung haben.
Ja.
Das heißt, man besucht leider nicht die Originalhallen, die
was sich ist das für eine
im Berg
Halle
befinden.
Ja.
Das sind damals eine Flugzeugfabrik eigentlich, ist da entstanden. Da sind für den Zweiten Weltkrieg die ME-262. Sind dort die Teile gefertigt worden. Das war natürlich auch Sklaverei, also wie wir leider diese Geschichte wissen, gell? Ja. Nicht so schön, wie die Umstände da drin waren. Aber Hitler hat da damals seine Flugzeuge bauen lassen und diese dann da raus befördert. Aber die Alliierten sind einmarschiert und haben die nachher in die Luft gesprengt. Aber die Originalteile der Flugzeuge befinden sich heute noch dort. Und die werden aber dann, wir werden ein paar herüberbringen und da werden wir die bei uns ausstellen.
Okay, also in diese Messerschmitt-Halle darf man nicht hinein, die noch einmal unvorstellbar groß sein muss. Du sagst jetzt, der Stephansdom passt da rein. Also das ist ja...
Es ist ein irre Ausmaß.
Du warst da schon mal drinnen, darf man das verraten?
Ja, das darf man verraten. Ich war schon drinnen und es ist einfach sehr, sehr imposant. Ich sage ja, was ich das davor schon mal erwähnt habe, es ist wie so eine vergessene Welt da drinnen. Und man spürt halt auch die Kraft. Was da, also das ist ja, man ist ja im Berg. Und diese Gewalt, die eigentlich um sich ist, das ist unvorstellbar. Wenn man da drin steht, das ist ein Gefühl von, es ist einfach beeindruckend.
Überwältigend.
Überwältigend und es hat auch, so, eben, es strahlt eine wahnsinnige Kraft aus.
Also auf das freue ich mich schon riesig, weil ihr werdet das sicher super initiieren und inszenieren, dass man da einen guten Eindruck bekommt von diesem Flugzeugbau damals hier in Schwaz. Unglaublich, auch wieder eine mega Geschichte.
Ja, das war also mein Rückblick auf die erste Staffel von Pure Vielfalt, dem Podcast der Silberregion Karwendel. Und ich hoffe, ihr hattet mit den vielfältigen Episoden genauso viel Spaß wie ich. Und ich freue mich jetzt auf die zweite Staffel. Die darf ich euch nämlich mit einem neuen Konzept präsentieren. Und ich werde euch auch da wieder die Schönheiten der Silberregion Karwendel und ihre Bewohnerinnen und Bewohner näher bringen. Und ihr erhält natürlich wieder viele praktische Tipps zur Urlaubsgestaltung. Das verspreche ich euch bei meiner Air. Meine Lieben, bis bald und wir hören uns. Eure Manu. Danke, dass du heute bei Pure Vielfalt mit dabei warst und gemeinsam mit uns die Faszination der Silberregion Karwendel erlebt hast. Wir hoffen, die Geschichten und Eindrücke haben dich inspiriert und bereichert. Vergiss uns nicht zu abonnieren, um keine unserer kommenden Reisen durch Natur, Kultur und die Welt der Berge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal. Bleib neugierig und offen für die unendliche Vielfalt unserer Welt. Pfiat die und bis bald.